D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Heute mit Katja Weber. Rechtswissenschaft ist die Kenntnis der menschlichen und göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten, meinte der römische Jurist Ulpian. Und da sich die menschlichen und göttlichen Dinge in den vergangenen 1800 Jahren gewandelt haben, muss die Rechtswissenschaft versuchen, Schritt zu halten. In Deutschland versucht sie das seit 1860 mit Hilfe eines Vereines. Der Deutsche Juristentag e.V. veranstaltet alle 2 Jahre einen großen Kongress, auf dem aktuelle Rechtsmissstände benannt und Lösungsvorschläge für den Gesetzgeber ausgelotet und untersucht werden sollen. Nach Aussage des Vereins besuchen diesen Kongress zwischen 2500 und 3500 Teilnehmer. Im September 2012 fand er in München statt. Bevor wir Ihnen aber einige der dort gehaltenen Vorträge präsentieren, noch ein paar Worte zum Ablauf einer solchen Tagung. Das Prozedere ist dabei für alle behandelten Fachthemen einheitlich. Alle Vereinsmitglieder dürfen Themenvorschläge machen. Ein Gremium des Vereins entscheidet, welche dieser Vorschläge auf dem Juristentag erörtert werden und bestellt Gutachter, die diese Themen wissenschaftlich aufbereiten. Diese Gutachten wiederum werden vor Beginn der Veranstaltung an die Mitglieder verschickt, damit die sich auf den aktuellen Stand bringen können. Auf dem Kongress selbst stellen dann üblicherweise 3 Redner unterschiedliche Aspekte des Themas aus unterschiedlichen Perspektiven dar. Straftaten und Strafverfolgung im Internet, so heißt das riesengroße juristische Arbeitsgebiet, das wir Ihnen heute Abend vorstellen wollen. Das Gutachten zu diesem Thema wurde von Professor Ulrich Sieber erstellt, seines Zeichens Direktor des Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Er schrieb bereits vor 40 Jahren, 1972, seine Dissertation zum Thema Computerkriminalität und Strafrecht. Falls Sie tiefer ins Thema einsteigen möchten, auf der Homepage des Institutes können Sie die Kurzversion seines Gutachtens als PDF aufrufen. Die nachfolgenden Redner werden sich mehrfach auf Professor Siebers Ausführungen beziehen. Die Referate sind allerdings auch ohne die vorangegangene Lektüre des Textes gut nachzuvollziehen. Als erste Rednerin hören wir die diplomierte Informatikerin Constanze Kurz, Jahrgang 1970. Kurz ist Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Bundestages. Vom Bundesverfassungsgericht wurde sie als Sachverständige zum Thema Vorratsdatenspeicherung gehört. Gegenwärtig arbeitet sie als wissenschaftliche Projektleiterin an der Hochschule für Wissenschaft und Technik Berlin. Den meisten Hörerinnen und Hörern dürfte Constanze Kurz allerdings in ihrer Funktion als Sprecherin des Chaos Computer Clubs bekannt sein. Ihren Vortrag zu Straftaten und Strafverfolgung im Internet beginnt sie mit einem Verweis auf Professor Siebers Gutachten und mit einer für ihre Position wichtigen Begriffsklärung.
Professor Sieber hat uns ein übrigens auch für Nichtjuristen ausgesprochen lesenswertes Gutachten zur Internetkriminalität vorgelegt. Bevor ich auf einige seiner Empfehlungen eingehe, möchte ich mich kurz dem Begriff Internetkriminalität widmen. Und um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, er ist so ungeeignet wie falsch. Das Internet, die Interconnected Networks, sind ein komplexes technisches Gebilde, vor allen Dingen aber ein Massenmedium, mit derzeit etwa einer Kapazität von 77 Terabyte pro Sekunde. Wollte man also dieses Gebilde und dieses Massenmedium als Kategorie für Formen der Kriminalität nutzen, so wirft man zwangsläufig sehr verschiedene Verbrechen und Vergehen in einen Topf. Und das Nachdenken über die Bekämpfung und Prävention so unterschiedlicher Straftaten kann so kaum fokussiert stattfinden. Die Spannbreite reicht von Verbrechern, deren Aktivitäten sich in ziemlich gefährlicher Weise gegen das Netz an sich richten, aber natürlich auch, und das natürlich in einer großen Menge, gegen Kleinkriminelle, die von alltäglichen Betrügereien leben. Folgerichtig haben nicht wenige Maßnahmen, die zur Bekämpfung dieser Internetkriminalität diskutiert werden, gar keinen direkten Bezug zum Netz, außer der Tatsache, dass heute jeder digitale Netze zur Kommunikation benutzt. Das geht ja schließlich kaum noch anders. Entsprechend hege ich die Hoffnung, dass wir uns in naher Zukunft von dem Begriff Internetkriminalität zugunsten präziserer Beschreibung der Phänomene verabschieden können. Gleiches gilt für den Begriff der Computerkriminalität oder den Begriff Cybercrime. Wir sprechen in anderen Bereichen auch nicht von Brief oder von Text oder von Autokriminalität. Ich denke, der Kategoriefehler sollte sich mit den Jahren zu einer präziseren Beschreibung wandeln. Entgegen der Berichterstattung und der daraus folgenden öffentlichen Wahrnehmung ergibt sich übrigens aus dem an diesem Montag veröffentlichten Cybercrime-Bundeslagebild des BKA, zu dem sicherlich Professor Stock noch was sagen wird für das Jahr 2011, weder ein Anstieg der Deliktzahlen noch der Schäden durch die im Lagebild betrachteten Straftaten. Ich möchte eine zweite Vorbemerkung machen, bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme, was mir wichtig ist. Naturgemäß blendet eine Betrachtung, die auf eine juristische Reformierung zielt, natürlich eine ganze Reihe von Aspekten aus, die ebenfalls sehr wirksam zur Bekämpfung von Kriminalitätsformen, die sich der Netze bedienen, nötig sind. Aus meiner Sicht als Techniker sind wirksame Präventionsmethoden nicht nur gegen die häufig vorkommenden Betrugs- und Identitätsklaudelikte, sondern auch gegen ernsthafte Angriffe auf die Strukturen des Netzes, jenseits von Ermittlungsarbeit, auch jenseits von technischer Überwachung oder jenseits des Strafrechts zu suchen. Es sind Haftungsfragen für Anbieter von Hard- und Software, für darin enthaltene Sicherheitslücken. Es sind Fragen danach, wie kontrollierbar und offen unsere Geräte sind und alle unsere informationstechnischen Systeme, um uns als Nutzer überhaupt in die Lage zu versetzen, uns gegen Angriffe selbst schützen zu können. Es ist aber auch die Ausbildung der Techniker und die Schulung der Nutzer, also jeweils keine strafrechtlichen Probleme, dennoch von herausgehobener Bedeutung für die Prävention der Internetkriminalität. Ich möchte mich nun exemplarisch einer noch recht neuen Ermittlungsmaßnahme zuwenden, die wegen bemerkenswerter Schwächen eigentlich die ungeteilte Aufmerksamkeit des Gesetzgebers haben sollte. Leider sieht der derzeitige Bundesinnenminister bisher, anders als eine Kollegin aus dem Justizressort, sowie Professor Sieber in seinem Gutachten, weder gesetzgeberischen noch anderweitigen Handlungsbedarf, wie er kürzlich wissen ließ. Ich zitiere, es ist nicht zu erwarten, dass die RFS entdeckt wird, schrieb das Bundesministerium des Innern in einer Stellungnahme an die Bundestagsfraktion der SPD im Jahr 2007. RFS ist im Behördendeutsch die Remote Forensic Software, gemeint ist der Staatstrojaner. Das war zu dem Zeitpunkt 2007, als die deutsche Öffentlichkeit erstmals intensiv darüber diskutierte, ob und unter welchen Umständen Ermittler heimlich in Computer- und informationstechnische Systeme einbrechen dürfen. Wir sprachen eingangs immer über Computer. Heute ist klar, dass es eigentlich im Wesentlichen um alle Geräte geht, die programmierbar sind, also eine deutlich größere Menge an Geräten als nur Computer im engeren Sinne. Es dauerte allerdings nicht lange, da lag ein Staatstrojaner auf dem Seziertisch von Hackern. Und was die Analyse des Chaos Computer Clubs im Oktober letzten Jahres zutage brachte, wirft neben den eklatanten handwerklichen Mängeln mit der nach wie vor fehlenden Prüfbarkeit der Software auch grundsätzliche Probleme solcher Ermittlungsmethoden auf. Wir haben ja sicherlich, oder einige von Ihnen sicherlich kürzlich den Bericht oder mehrere der Berichte von Peter Schaar gelesen, in denen diese fehlende Prüfbarkeit ja nochmal ganz besonders deutlich wird. Denn die Spionagesoftware, die mal Bundestrojaner, mal Staatstrojaner oder mit Gerhard Baum Computerwanze ganz schlicht getauft wurde, ist mehr als nur ein Werkzeug, um an Daten zu gelangen. Die Natur solcher Schadsoftware liegt darin, die unbeschränkte Hoheit über das informationstechnische System zu erlangen. Und entsprechend ist aus technischer Sicht eine Manipulation oder das Platzieren oder das Löschen von möglicherweise beweiserheblichen Daten technisch nur ein ganz kleiner Schritt. Das gilt in gleicher Weise für die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, die Quellen-TKÜ, die ein kastrierter Staatstrojaner sein soll. Denn wird eine Quellen-TKÜ durchgeführt, dann sollen lediglich Internet-Telefoniegespräche, beispielsweise über Skype, abgehört werden. Anders als bei der Online-Durchsuchung, also sollen keine sonstigen Daten von der Festplatte übertragen werden. Die technische Realität, und die hatten wir auf unserem Hacker-Seziertisch, ist jedoch, dass auch bei einem Quellen-TKÜ-Trojaner eine Datenmanipulation kaum mit Sicherheit auszuschließen ist. Daher ist für beide Arten der Spionagesoftware die Beweissicherheit der aus dem Trojaner-Einsatz gewonnenen Erkenntnisse fragwürdig. Denn auch bei der Quellen-TKÜ sollte in Zukunft daher eine spätere Beschlagnahme des vorher infiltrierten Systems für die Auswertung von Dateien der Festplatte nicht mehr möglich sein. Wollte man sich nicht dem kaum zu widerlegenden Vorwurf aussetzen, Beweise könnten durch den vorab installierten Trojaner platziert, manipuliert oder gelöscht worden sein. Zu Recht weist Professor Sieber in seinem Gutachten darauf hin, dass der Gesetzgeber hier nachzubessern hat. Ich zitiere: Keine klare Regelung besteht auch für die Quellen-TKÜ, die auf Grundlage des 100a SDPO erfolgt. Ebenfalls nicht endgültig geklärt ist die weitergehende Frage einer strafprozessualen Online-Durchsuchung und Online-Überwachung. Er konstatiert weiter, dass ein solcher heimlicher Eingriff in fremde Computersysteme sich entgegen der momentanen Praxis nicht mit dem 100a SDPO rechtfertigen lässt. Die sich in dem Gutachten von Professor Sieber anschließenden rechtspolitischen Forderungen nach technischen Schutzmaßnahmen für das infiltrierte Computersystem sowie einem restriktiven Deliktskatalog erfolgen auf Grundlage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Online-Durchsuchung. Und Ihnen ist natürlich uneingeschränkt zuzustimmen, ebenso wie dem Vorschlag, dass eine Quellen-TKÜ gesetzlich auszuschließen sein sollte, wenn die Telekommunikationsdaten auch über den Anbieter erlangt werden können, also ohne den Rechner des Betroffenen zu hacken. Professor Siebers Forderungen gehen jedoch nicht so weit, das heimliche staatliche Einbrechen in Computer gänzlich unterbinden zu wollen. Allerdings sind ihm, ich zitiere, keine überzeugenden Gründe für die Rechtfertigung einer Online-Durchsuchung oder Online-Überwachung zu rein repressiven Zwecken der Strafverfolgung ersichtlich, sofern die Quellen-TKÜ erlaubt bleibt. Es gibt jedoch gute Gründe, die staatliche Computerwanze gänzlich zu untersagen, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Warum? Offenkundig verfügen, von den Geheimdiensten möglicherweise abgesehen, die deutschen Sicherheitsbehörden nicht über ausreichend eigenen Sachverstand, um die Spionagesoftware selbst zu entwickeln. Davon zeugen die Stellenausschreibungen, aber natürlich auch die Tatsache, dass bisher die verwendeten Trojaner-Produkte kommerzieller Lieferanten waren, für die übrigens auch weiterhin ein Rahmenvertrag besteht. Was genau diese Produkte leisten und welche tatsächlichen Funktionen auf den Rechnern der Betroffenen ausgeführt werden, ist unbekannt. Genauer, der Quelltext der Software liegt nicht vor, dem BKA nicht, der Bundespolizei nicht, dem Zollfahndungsdienst nicht, den gesetzgebenden Ausschüssen im Bund und Ländern nicht, dem Bundesdatenschutzbeauftragten nicht, aber auch kein Staatsanwalt, Richter, Verteidiger und schon gar kein Betroffener hat bisher prüfen können, was genau dort programmiert wurde. Denn die Prüfung durch den CCC erfolgte natürlich auch nur anhand der Binaries. Das heißt, durch ein sogenanntes Reverse Engineering haben wir uns rückwärts aus den Binaries die Funktionen erschlossen. Das ist natürlich was anderes, als sich den Quelltext selbst genau ansehen zu können. Bei allem Verständnis für manchmal notwendige Geheimhaltung der Details von Ermittlungsmethoden, die beabsichtigten Maßnahmen im Bereich von Spionagesoftware dürfen sich nicht der Diskussion entziehen, gerade wegen der Eingriffsintensität, die sich bis in den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung zieht. Und in dem Gutachten von Peter Schaar konnten wir ja sogar die Transkribierung eines Telefonsexgespräches nachlesen. Sie dürfen sich nicht entziehen, aber sie dürfen sich vorher schon gar nicht grundsätzlich der Prüfung durch Gerichte oder durch parlamentarische oder behördliche Prüfung entziehen, weil angebliche Geheimhaltungsinteressen des privaten Trojanerherstellers Vorrang hätten. Das ist aber momentan der Fall, denn der Dienstleister verweigert die Einsichtnahme in den Quelltext der eingekauften Spionagesoftware. Meine Damen und Herren, es besteht in der juristischen Literatur und in der Einschätzung des Bundesdatenschutzbeauftragten Einigkeit darüber, dass der bisherige Einsatz der Staatstrojaner rechtswidrig erfolgte und gegen Wortlaut und Sinn des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Online-Durchsuchung verstößt. Wenn aber Erkenntnisse rechtswidrig erlangt wurden, sollen die daraus abgeleiteten Ermittlungsergebnisse vor Gericht verwertet werden dürfen? Für den Paragraphen 100a der Strafprozessordnung wird bereits teilweise ein Verwertungsverbot angewandt. Aus meiner Sicht sollte diese Forbidden Fruit-Regel erweitert werden auf alle Erkenntnisse, die mittels rechtswidriger technischer Überwachung erlangt worden sind. Denn dies ist angesichts des sinkenden Vertrauens in die Arbeit der Dienste und Polizeien auch im Sinne der Ermittlungsbehörden, da dies eine starke Incentivierung wäre für streng gesetzeskonformes Verhalten, aber natürlich auch Vertrauen wecken könnte. möchte eine letzte Bemerkung machen zu dem Staatstrojaner, die in der Diskussion sehr selten besprochen wird. Denn der Staatstrojaner, der Einsatz, wirft natürlich auch Probleme auf angesichts der vielen mobilen Geräte und der vielen mobilen Menschen. Und zwar nach schwierigen Fragen der Ermittlungsreichweiten und der zonalen Zuständigkeiten, wie sie Professor Sieber in seinem Gutachten in anderen Zusammenhängen grenzüberschreitender Ermittlungen bereits thematisiert hat. Auch das eine juristische Frage, die ich sehr spannend finde. Denn in den zurückliegenden Fällen, die bekannt geworden sind, sind ja die informationstechnischen Systeme auch außerhalb der Landesgrenzen von Deutschland betrieben worden. Während der Staatstrojaner in naher Zukunft wohl eine gesetzgeberische Baustelle und auch weiterhin Streitpunkt bleiben wird, so ist er doch eine Einzelmaßnahme und konkret werden nur wenige Menschen betroffen sein. Allerdings hat die Diskussion um den Einsatz staatlicher Spionagesoftware längst weitere Kreise gezogen. Seit in den letzten Jahren bekannt wurde, in welchem Umfang diese kommerziellen Anbieter aus westlichen Ländern, auch aus Deutschland, repressiven Regimes, solche Spyware, wie die Spionagesoftware manchmal genannt wird, verkaufen. Anlässlich der Konferenz The Internet and Human Rights in der vorigen Woche betonte Außenminister und Jurist Guido Westerwelle, dass Regimes andere fremde Länder ohne Rechtsstaaten, ohne rechtsstaatliche Tradition, die hierzulande entwickelten technischen Mittel nicht an die Hand bekommen sollten, um die eigene Bevölkerung zu überwachen. Er strebe eine Exportkontrolle an. Er sagte ausdrücklich, ich zitiere, "These regimes must not be given the technical means to spy on and harass their citizens. The German federal government initiated, with other EU partners, the inclusion of internet and mobile phone surveillance technology in the EU sanctions regime." Westerwelle bezieht sich keineswegs ausschließlich auf Spionagesoftware, sondern erweitert seine Forderung allgemein auf technisierte Überwachung des Internets und der mobilen Netze. Dass der Einsatz staatlicher Spionagewerkzeuge in Deutschland und seine rechtsstaatliche Einhegung, vor allen Dingen aber die rechtsstaatliche Einhegung der heute technisch möglichen, bereits bestehenden Möglichkeiten einer vollständigen Überwachung der Kommunikation auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus wahrgenommen wird, sollte uns Antrieb sein, keine rechtlichen Graubereiche mehr zuzulassen, die Verhältnismäßigkeit wieder stärker zu berücksichtigen und peinlich genau darauf zu achten, den geschützten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung zu achten. Wir sollten ebenso bei der scheinbar unendlichen Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, aber auch bei den aktuellen Streitpunkten rund um die tausendfachen Funkzellenauswertungen bei Mobiltelefonen im Blick behalten, dass wir wissen, dass Daten, die einmal vorhanden sind, Begehrlichkeiten nachziehen, dass nur Verzicht auf die Erhebung wirksam ist, nicht aber Verwertungsverbote. Professor Gusi sagte bei der Anhörung in Karlsruhe anlässlich der Vorratsdatenspeicherung den berühmten Satz mit dem Trog und den Schweinen. Und ich denke, bei vielen technischen Überwachungsmaßnahmen haben wir in der Vergangenheit doch häufig gesehen, dass es eine alte Wahrheit geworden ist, dass eben vorliegende Daten Begehrlichkeiten wecken. Das ist ja auch eine durchaus verständliche Sache aus Ermittlersicht. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass die Signalwirkung und welche Signalwirkung die Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland außerhalb Europas hätte, gerade in den Regimes, denen rechtsstaatliche Grundsätze fehlen. Professor Sieber vermeidet in seinem Gutachten eine klare Positionierung, mahnt jedoch eine gründliche Erforschung des tatsächlichen Nutzens der Vorratsdatenspeicherung an, gibt jedoch noch keine Empfehlung für die Funkzellenauswertung. Vermutlich ist es erst den jüngst bekannt gewordenen tatsächlichen Ermittlungspraktiken in Berlin und in Dresden beim Auswerten der geografischen Profile von Mobiltelefonbenutzern geschuldet. Doch noch bevor sich dieses neue automatische Auswerten von Bewegungs- und Kommunikationsprofilen als typisches Ermittlungsinstrument etabliert, sollte aus meiner Sicht der Gesetzgeber einschreiten und auch für die Funkzellenauswertung klare Regeln schaffen. Und bis zu dieser Präzisierung, ganz wie beim Staatstrojaner, sollte die Ermittlungsmethode untersagt sein, denn schließlich, ich bin ja hier unter Juristen, es ist eine gute Tradition, dass der Gesetzgeber die Regeln aufstellt und nicht die Ermittler und schon gar nicht das bloße Vorhandensein von Technologie. Vielen Dank.
Die Informatikerin Konstanze Kurz am 19. September 2012 mit ihren Ausführungen zu Straftaten und Strafverfolgung im Internet anlässlich des 69. Deutschen Juristentages in München. Wenig überraschend, dass die juristischen Notwendigkeiten auf Seiten der polizeilichen Ermittler anders interpretiert werden. Wir hören gleich den zweiten Redner zu diesem Sachverhalt, den Vizepräsidenten des Bundeskriminalamtes, Jürgen Stock.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Keine rechtlichen Grauzonen. Das forderte soeben Konstanze Kurz. Keine rechtlichen Grauzonen. Das ist auch für die polizeiliche Ermittlungsarbeit wichtig, wenn auch die Vorzeichen andere sein mögen. Wo sehen Polizisten juristischen Nachholbedarf beim Thema Straftaten und Strafverfolgung im Internet? Das erfahren wir gleich von Jürgen Stock, dem Vizepräsidenten des Bundeskriminalamtes. Stock arbeitete nach Jurastudium und Promotion in den 90er Jahren bereits als Referent beim BKA, dem er nun seit 2004 als Vize vorsteht. Zudem berät er als Mitglied eines Gremiums das Bundeswirtschaftsministerium zu industriepolitischen Strategien für innovative und international erfolgreiche Sicherheitslösungen. Seit 2006 lehrt Stock als Honorarprofessor für Kriminologie an der Universität Gießen. Hier nun seine Ausführungen zu Straftaten und Strafverfolgung im Internet anlässlich des Deutschen Juristentages am 19. September 2012 in München.
Meine Damen und Herren, die aktuellen Zahlen sind bereits angesprochen worden. Von daher will ich zur Entwicklung der Kriminalität im Netz gar nicht so viel sagen, außer das, was wir in unseren Lageberichten abbilden, ist die berühmte Spitze des Eisberges. Ich will nur eine Zahl zitieren einer großen deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Unternehmen befragt hat, wie sieht es denn aus mit Meldungen gegenüber der Staatsanwaltschaft und der Polizei? Und das Ergebnis war, dass wir ungefähr sagen können, 80-90% aller Attacken gegen Unternehmen über das Netz werden der Polizei nicht angezeigt. Das heißt, die Zahlen, die wir sehen, Entwicklung der Deliktzahlen, aber auch der Schaden, 71 Millionen, bitte ich mit großer Vorsicht zu genießen. Hier gilt das, was die Kriminologie generell zur PKS sagt, im Besonderen. Aber klar ist, dass wir, glaube ich, aufgrund der aktuellen Meldung auch über kriminelle Aktivitäten, über Schäden einzelner Unternehmen, über das Absaugen von Kundendaten im Millionenbereich sagen können, dass die Fragen, die wir stellen, um Weiterentwicklung von Strafrecht, um Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden auch in diesem Bereich wirksame Strafverfolgung zu betreiben, sehr berechtigt sind. Also die Frage, welche Risiken bringt die Digitalisierung mit sich und welche Risiken sind wir bereit, auch als Gesellschaft für unsere Freiheit, die wir uns bewahren wollen, hinzunehmen. Und deswegen ist der öffentliche Diskurs über dieses Thema und der Deutsche Juristentag bietet dafür eine exzellente Plattform, natürlich von ungeheurer Bedeutung. Und wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, die BKA-Position einzubringen. Meine Damen und Herren, das ist kein Geheimnis. Sie alle wissen es, die herkömmlichen Tatbegehungsformen, die wir so traditionell kennen in der guten alten Welt, finden zunehmend in gleicher oder vergleichbarer Form ihre Entsprechung in der virtuellen Welt. Das heißt, Betrug wird transferiert in die virtuelle Welt, aber es kommen auch neue Deliktsformen dazu, für die das Internet eben eine Plattform bietet für Begehungsweisen, die es vorher so nicht gegeben hat. Insbesondere dann, wenn es gewerbs- und bandenmäßig wird. Und wir haben natürlich eine Weiterentwicklung auch der Täterprofile sozusagen vom klassischen Garagenhacker, die Script-Kiddies, hin zu einer wirklichen Kommerzialisierung auch illegaler Aktivitäten. Und dadurch steigen natürlich die Risiken für den einzelnen Nutzer. Wir alle sind Nutzer. Ich auch ein sehr intensiver für den Staat, seine Einrichtung, aber vor allen Dingen auch für die Wirtschaft. Und Sie haben gehört, letzte Woche gab es in Bonn einen Ableger der Münchner Sicherheitskonferenz, der Cyber Summit, veranstaltet von der Münchner Sicherheitskonferenz und Telekom, in dem ganz klar zum Ausdruck gebracht wurde, die Unternehmen haben die Bedrohung aus dem Netz mittlerweile erkannt, nehmen sie sehr ernst und rechnen nicht damit, dass man das in absehbarer Zeit in den Griff bekommen wird, sondern die Erwartungen sind, man muss die Systeme stärker härten, weil die Angriffe professioneller werden und sie werden mehr Schäden auch nach sich ziehen. Ich will Ihnen aus dem Ermittlungsalltag des Bundeskriminalamtes und der Länderpolizeien 5 exemplarische Fälle aus dem Bereich Cybercrime zitieren. Ich glaube, die Kategorie ist immer noch ganz gut, um zu beschreiben, über was wir eigentlich reden, so ähnlich wie bei Wirtschaftskriminalität oder Umweltkriminalität, auch komplexe Systeme. Aber wir müssen ja ungefähr wissen, über was wir reden, unabhängig von strafrechtlichen Kategorien. Also Beispiel 1, die sogenannten Botnetze. Als Botnetz, und ich bin auch kein IT-Experte, soweit versuche ich es ein bisschen zu erklären, bezeichnet man eine zumeist größere Anzahl von Computern, die ohne Wissen ihrer Besitzer von einem Angreifer mit Schadsoftware, sogenannter Malware, infiziert wurden und anschließend auf Befehle des Angreifers reagieren, ohne dass der Besitzer des Computers hiervon etwas mitbekommt. Die Schadsoftware späht dabei nicht nur jede Ausprägung der digitalen Identität der Computernutzer aus, wie zum Beispiel Zugangsdaten zu E-Mail-Postfächern, zu sozialen Netzwerken, zu Bankkonten, Kreditkartenkonten etc., sondern wandelt die infizierten Rechner in ein Werkzeug für weitere Straftaten des Angreifers um. Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele derart gekaperte Rechner in Deutschland stehen. Ich weiß auch nicht, ob mein eigener mit dazu gehört. Allerdings liefert uns die Antivirenindustrie zumindest einige Anhaltspunkte. McAfee, ein Antivirushersteller, wird tagtäglich mit ca. 100.000 neuen individuellen Schadprogrammen konfrontiert. Und der überwiegende Teil dieser Schadprogramme zielt exakt darauf ab, einen infizierten Rechner in eines der beschriebenen Botnetze einzubinden. Welche Dimension Botnetze annehmen können, zeigt das Beispiel eines 23-Jährigen aus Spanien. Er hatte die Kontrolle über die Infrastruktur eines weltweiten Botnetzes, das etwa 12 Millionen infizierte Rechner kontrollierte. Seit einiger Zeit geraten in diesem Zusammenhang Smartphones zunehmend in das Visier von Cyberkriminellen, denn aus Sicht der Täter, das ist nachvollziehbar, ist das Smartphone der bessere Bot. Die modernen Smartphones sind leistungsfähig, sie sind im Regelfall immer eingeschaltet und über die deutschlandweit verfügbaren mobilen 3G, 4G Hochgeschwindigkeitsnetze permanent mit dem Internet verbunden. Gerade dieses Beispiel zeigt auch, Kriminelle analysieren neue Technologien in kürzester Zeit im Hinblick auf neue illegale Anwendungsmöglichkeiten, während wir vielfach, ja, der Staat noch darüber diskutieren, wie alte Lücken geschlossen werden können durch polizeiliche oder gesetzgeberische Maßnahmen. Meine Damen und Herren, das war Thema in Bonn beim Cyber Summit. Natürlich hängen viele Unternehmen heute in erheblichem Maße vom Internet ab, sei es als Kommunikationsplattform, als Logistik-, Steuerungs- oder Vertriebsplattform. Und genau diese Abhängigkeit, diese Wandlung des Internet hin zu einer kritischen Infrastruktur hat die Migration traditioneller krimineller Geschäftsmodelle in die virtuelle Welt rasant beschleunigt. Beispiel hierfür sind aktuell die durch Deutschland rollenden Wellen digitaler Erpressungen. Mittels sogenannter Distributed Denial-of-Service-Attacken, kurz DDoS-Attacken, werden systematisch und koordiniert Angriffe auf Server von Unternehmen oder Regierungsinstitutionen durchgeführt. Dabei kommen auch die eben erwähnten Botnetze zum Einsatz. Die so angegriffenen Server brechen unter der Last der enormen Anzahl von parallel eingehenden Anfragen zusammen. Der Webshop eines Unternehmens ist zum Beispiel in der Konsequenz nicht mehr verfügbar, manchmal für Stunden, manchmal für Tage, was für Unternehmen existenzbedrohend sein kann. Die nachfolgende dann von den Tätern übermittelte E-Mail enthält eine Forderung der Täter, eine finanzielle Forderung, die sich an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens orientiert. Es kann manchmal um 1.000 Euro gehen, manchmal um 15.000 Euro. Und die Unternehmen werden derart erpresst und ohne Zahlung wird diese Flut von Mails nicht abgestellt. Es gibt auch technische Abwehr, die man kommerziell erwerben kann, sogenannte DDoS Protection Services. Dienstleister bieten diese Services an, für 12 Monate beispielsweise, Kostenpunkt um die 100.000 Euro oder mehr, was auch die Dimension des Problems deutlich macht und nahelegt, dass das eine oder andere Unternehmen lieber zahlt an die Straftäter, als diese Summen zu bezahlen für Prävention. Das sind keine Einzelfälle. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat zahllose dieser gegen deutsche Unternehmen gerichteten Angriffe ermittelt. Diese zuletzt beschriebene Malware ist auch die Grundlage eines weiteren Großverfahrens, in dem das BKA Ermittlungen des amerikanischen FBI unterstützt hat. Es war der Fall des sogenannten DNS-Changers. Ich erkläre gleich noch, was das ist. Der deutlich macht, wir können auch nicht mehr sicher sein, ob das, was wir auf unserem Rechner, auf dem Bildschirm sehen, tatsächlich das ist, was unsere vertrauenswürdige Bank oder ein E-Commerce-Unternehmen vielleicht absendet. Was war geschehen? 2011 wurde festgestellt, dass der Internetverkehr von weltweit verteilten und zuvor mit Schadsoftware infizierten Computern mittels 1.500 eigener DNS-Server umgeleitet worden war, also sozusagen ein neues Routing. Die Aufgabe eines DNS-Servers ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung. Das heißt, in Analogie zu einer Telefonauskunft soll der DNS-Server bei Anfragen mit einem Hostnamen, zum Beispiel www.bka.de, als Antwort die zugehörige IP-Adresse, also die Anschlussnummer sozusagen im Internet, nennen. Dadurch, dass die damals aus Estland stammende Tätergruppierung zumindest teilweise das Telefonbuch des Internet kontrollierte, war sie selbst in der Lage zu entscheiden, welche Informationen auf den infizierten Computern angezeigt wurden, wenn der jeweilige Nutzer eine bestimmte Adresse in seinen Browser eingegeben hatte. Also wer beispielsweise, und das ist vielleicht noch die harmlosere Variante, www.spiegel.de eingegeben hat in die Adressleiste, bekam als Antwort auf die Seite eines Erotikportals oder eines Online-Casinos, da der Computer im falschen, von den Tätern betriebenen Telefonbuch Verbindungen hergestellt hat. Damit ließen sich auch Teile einer Internetseite beeinflussen. Beispielsweise wurden Werbeeinblendungen bei Google damit gesteuert. Derartige Werbung wird zum Beispiel lediglich in der Google-Seite eingebunden, stammt aber von anderen, nicht Google-eigenen Servern. Dieser Seitenaufruf wurde von dem DNS-Changer so manipuliert, dass eine von den Tätern bestimmte Werbung angezeigt wurde. Unternehmen und weltweit tätige Werbeagenturen zahlten der durch die Täter betriebenen Firma Millionenbeträge für diese im Internet platzierte Werbung, ohne zu wissen, aus welchen Quellen diese Werbeklicks und Kunden eigentlich kamen. Und das Ausmaß der Infektion und des Geschäftsmodells der Täter wird deutlich, wenn ich berichte, dass das FBI beschlagnahmte, dass das FBI diese Rechner der Täter beschlagnahmt hat, um dann hinterher zu schauen, wie sieht es denn aus mit entsprechenden Anfragen. Und dabei stellte man für einen Zeitraum von 7 Tagen im August 2011 Anfragen von mehr als 4,2 Millionen eindeutigen IP-Adressen aus rund 100 Ländern in aller Welt fest, darunter über 500.000 aus Deutschland. Wir können aus dieser Zahl, denke ich, nicht unmittelbar auf die Anzahl kompromittierter Rechner schließen, dennoch sind die Dimensionen enorm. Für viele von uns, ganz klar, auch für mich ist der Computer, die Nutzung des Internets, das alltägliche Googlen nicht mehr aus dem Alltag hinwegzudenken. Das bedeutet auch, dass die reine Nutzung des Computers für die Täter schon einen Wert darstellt. In den vergangenen 12 Monaten konnten wir in Deutschland und Europa eine spezielle Schadsoftware feststellen, die gemeinhin als Ransomware, als sozusagen Lösegeldsoftware bezeichnet wird. Die Ransomware sorgt nach der Infektion des Rechners dafür, dass der Computer für den Nutzer gesperrt wird und auf keinerlei Eingaben mehr reagiert. Manche Varianten verschlüsseln zusätzlich noch die persönlichen Daten des Benutzers. Durch die Schadsoftware werden unterschiedliche Sperrseiten gezeigt, die dem Opfer erklären, warum der Rechner gesperrt wurde. Nur gegen die Zahlung einer Gebühr in Anführungsstrichen oder Strafe in Anführungsstrichen wird die Sperrung wieder aufgehoben, wenn sie überhaupt aufgehoben wird. Diese Erklärung passt sich damit dem Kontext an, aus dem heraus sich das Opfer infiziert hat. So wird beispielsweise bei Downloads von Musiktiteln eine Verletzung des Urheberrechts seitens des Nutzers vorgegeben. Der Hinweis stamme in diesem Fall angeblich von der GEMA. In einem konkreten Verfahren haben unsere Ermittlungen ergeben, dass ein einzelner Täter innerhalb von lediglich 6 Tagen mehr als 200.000 Infektionen versucht und über 32.000 erfolgreich durchgeführt hat. Eine Vielzahl der Geschädigten wird die Straftäter jedoch nicht zur Anzeige bringen. Dies kann aus Scham oder auch aus Angst vor einer potenziellen Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden passieren. Hinter diesen kriminellen Geschäftsmodellen, meine Damen und Herren, ich habe es angedeutet, stecken professionelle und global vernetzte, arbeitsteilig vorgehende Täter. Dieses Modell der Ransomware wird vergleichbar einem Franchise-Modell in der Underground-Economy angeboten. Die Zuordnung einzelner Straftaten zu konkreten Tätern ist, weil das sehr gleich passiert, wesentlich erschwert und häufig gänzlich unmöglich, da ein Großteil der Täter die gleichen Erklärseiten, die dann beim Benutzer erscheinen, verwendet und diese Erklärseiten in aller Regel das Einzige sind, was der Geschädigte noch auf seinem Rechner angezeigt bekommt. Wir müssen uns neben den vorgenannten bestehenden Feldern von Cybercrime allerdings auch auf andere Phänomene wie den Angriff auf kritische Infrastrukturen vorbereiten. Hier gilt, was FBI-Direktor Mueller vor kurzem wie folgt formulierte, ich übersetze mal frei, es gibt 2 Arten von Unternehmen, solche, die bereits gehackt worden sind und solche, die noch gehackt werden. Künftig wird es nur noch eine Kategorie geben, Unternehmen, die gehackt worden sind und erneut gehackt werden. Häufig kennen wir entsprechende Meldungen, vielleicht stärker noch aus dem Ausland, aber auch bei uns in Deutschland hat es derartige schwerwiegende Fälle bereits gegeben. In diesem Jahr etwa gab es eine DDoS-Attacke auf die sogenannten Reverse-DNS-Server, also die, die zwischen der Adresse und der IP-Nummer die Verbindung herstellen, eines Internet-Providers. Der Angriff konnte durch das Unternehmen abgewehrt werden. Wären die Täter erfolgreich gewesen, hätte dies möglicherweise in Deutschland zu einer doch gewichtigen Einschränkung im Bereich Internet geführt. Dies waren, meine Damen und Herren, nur 5 Beispiele aus dem Deliktspektrum, mit dem wir es polizeilich zu tun haben. Ein Spektrum zwischen Gefahrenabwehr bei Ankündigung von Suiziden etwa oder bei der Ankündigung von Amoktaten im Netz, über Cyberbullying, über Phishing bis hin zu Spionage, Sabotage und Terrorismus. Das Internet versorgt Täter weltweit mit unzähligen potenziellen Opfern und Angriffspunkten. Und wir gehen fest davon aus, und deutsche Unternehmen sind da einer Meinung mit uns, dass wachsendes Schadenspotenzial anzunehmen ist. Wie professionell und einträglich das Geschäft mit gestohlenen Daten und anderen Erscheinungsformen ist, habe ich in diesen Fallbeispielen versucht anzudeuten. Ich habe auch angedeutet, die Underground Economy, die immer professioneller wird. In dieser Underground Economy werden alle für die Tatbegehung erforderlichen Einzelkomponenten angeboten, also Schadsoftware, kompromittierte Kreditkartendaten inklusive weiterer personenbezogener Daten der Karteninhaber, alles, was das kriminelle Herz sozusagen begehrt. Teile oder komplette Ausprägungen digitaler Identitäten sind zu bekommen, darunter auch gehackte oder anderweitig rechtswidrig erlangte Zugangsdaten zu Benutzerkonten bei eBay, bei großen E-Commerce-Anbietern wie Amazon oder ganz profan zum Online-Banking, Daten zu entsprechenden Konten. Diese Aufzählung wäre beliebig erweiterbar. Der Handel mit den zuletzt genannten gestohlenen oder übernommenen digitalen Identitäten erfüllt nach geltendem Recht nicht den Tatbestand der klassischen Hehlerei. Die Schließung dieser Strafbarkeitslücke der Datenhehlerei in der virtuellen Welt ist aufgrund des geschilderten Schadenspotenzials aus Sicht des BKA dringend erforderlich. Wir unterstützen daher die entsprechende Initiative der Justizministerkonferenz zur Schaffung einer entsprechenden Regelung ausdrücklich. Die darüber hinausgehenden Vorschläge zur Modernisierung bzw. Präzisierung der Straftatbestände und Strafandrohungen im Gutachten von Professor Sieber erscheinen aus Sicht des Bundeskriminalamtes sehr nachvollziehbar begründet. Sie bleiben jedoch, und das ist zu berücksichtigen, ohne Wirkung, solange den Strafverfolgungsbehörden die an den Stand der technischen Entwicklung angepassten Befugnisse zur Verfolgung dieser Straftaten im Internet fehlen. Meine Damen und Herren, der digitale Ermittler ist in diesem Deliktsfeld mit einer gänzlich anderen Spurenlage als in der klassischen Kriminalistik konfrontiert. Es gibt keine Fingerabdrücke, keine Werkzeugspuren, kein Blut, keine Haare, aus denen sich DNA extrahieren ließe. Es gibt auch keine Zeugenaussagen, die den Weg zum Täter weisen würden. Stattdessen treffen die Ermittler auf Daten in Form von Bits und Bytes und meistens auch noch sehr flüchtig. Diese digitalen Spuren sind für die Strafverfolgungsbehörden in vielen Fällen unerreichbar. Im Internet gibt es für den Täter kein Vor-Ort-Risiko wie beim Einbruch oder beim Banküberfall. Demgegenüber ein geringeres Entdeckungsrisiko, gute Möglichkeiten der Tarnung durch entsprechende Werkzeuge, die heute oft schon eingebaut sind, sozusagen Verschlüsselung by Design, und eben erhebliche Bereicherungsmöglichkeiten. Im Folgenden will ich Ihnen wesentliche daraus resultierende Problemfelder darstellen. Bei gewerbs- und bandenmäßiger Begehungsweise müssen die Täter in der Regel zwangsläufig miteinander kommunizieren. In solchen Fällen sollte daher eine Telekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ, möglich sein. Für die im virtuellen Raum begangenen Straftaten ist mangels gegenständlichem Tatort und aufgrund der Flüchtigkeit der Daten die Überwachung der Telekommunikation oft das einzig erfolgversprechende Ermittlungsinstrument, um in Echtzeit Anhaltspunkte für weiterführende Ermittlungen beweissicher zu erlangen. Ich halte es für dringend erforderlich, dass je nach Begehungsform oder Qualifikation auch bei schweren Straftaten, die sich gegen informationstechnische Systeme bzw. auf diesen gespeicherte Daten richten, also etwa die Paragraphen 202a und 303a und b StGB, die Möglichkeit der TKÜ eröffnet wird. Denn der Verwerter oder Betrüger, der bei entsprechend qualifiziertem Anfangsverdacht und nach dem geltenden Katalog des 100a StPO per TKÜ überwacht werden könnte, ist nicht in aller Regel personenidentisch mit dem, der die Daten zum Beispiel ausspäht nach 202a StGB. Dadurch privilegiert die geltende Rechtslage faktisch denjenigen, der den kriminellen Ausgangspunkt sich anschließender Tathandlungen geschaffen hat. Es gibt inzwischen eine Industrialisierung beim Hacken, beim Ausspähen, bei der Überwindung von Zugangscodes, bei der Manipulation von technischen Systemen. Es handelt sich um einen hochgradig professionellen und arbeitsteilig organisierten kriminellen Markt. Wenn die Daten bereits ausgespäht und von den Tätern verwertet werden, kommt die TKÜ jedenfalls zu spät. Meine Damen und Herren, die Erforderlichkeit der TKÜ für die effektive Strafverfolgung und Gefahrenabwehr wird gemeinhin eigentlich nicht in Zweifel gezogen. Sie ist bei konspirativ agierenden Tätern ein unverzichtbarer Bestandteil der Ermittlungsarbeit. Doch ihre Wirksamkeit ist immer häufiger eingeschränkt, denn die Möglichkeiten, Telekommunikation verschlüsselt zu betreiben, sind ubiquitär und gehören inzwischen zum technischen Alltag. Kryptierung, ich habe es erwähnt, ist häufig in die Geräte bereits sozusagen ab Werk eingebaut. Wir stellen vermehrt fest, dass von Tätern gezielt, das heißt ganz bewusst, natürlich kryptierte Kommunikationswege begangen werden, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. In einem Ermittlungsverfahren im Phänomenbereich des internationalen Terrorismus wurde im Juli 2012 bei einem Beschuldigten eine vermehrte Nutzung des Kommunikationsdienstes Skype im Rahmen einer TKÜ-Maßnahme festgestellt. Die diesbezüglichen Inhalte konnten aufgrund der Verschlüsselung nicht ausgewertet werden. Das heißt, es war klar, dass der Beschuldigte telefonierte. Der Inhalt ist uns allerdings verborgen geblieben. Meine Damen und Herren, es ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar, dass durch die Nutzung derartiger Programme faktisch ein strafverfolgungsfreier Raum entsteht. Strafverfolgungsfrei deswegen, weil andere Anknüpfungspunkte für Ermittlungen im Regelfall nicht zur Verfügung stehen. Kommunikation ist hier der zentrale Anknüpfungspunkt für die polizeilichen Ermittler. Die Polizei benötigt entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, um die Lücke zu herkömmlichen TKÜ zu schließen. Hier muss das in diesen Fällen erfolgversprechendste Ermittlungsinstrument, die Quellen-TKÜ, genutzt werden. Es gibt Bundesländer, die auf der Grundlage der Paragraphen 100a und b StPO solche Maßnahmen auf der Grundlage richterlicher Anordnung bereits durchgeführt haben. Andererseits, Sie wissen, das wird die Auffassung vertreten, dass eine explizite Befugnisnorm speziell für die Quellen-TKÜ erforderlich sei, die Eingriffsschwelle und Formvorschriften regelt. Aus Gründen der einheitlichen Handlungs- und Rechtssicherheit auf Seiten des Bundes und der Länder sollte daher eine entsprechende rasche gesetzliche Klarstellung in der StPO erfolgen. In § 20 Klein L Absatz 2 BKA-Gesetz findet sich bereits eine explizite Befugnis für die Quellen-TKÜ im Rahmen der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus, meines Erachtens eine geeignete Vorlage für eine entsprechende Regelung in der StPO. Und ein Wort noch zum entdeckten Trojaner, Frau Kurz hat das angesprochen. Bei der entdeckten Software ist vieles streitig, auch technisch streitig, unter anderem das Niveau der Verschlüsselung. Darauf will ich hier überhaupt nicht eingehen. Was ich betonen will, ist, dass die Datenschutz keinen Verstoß durch die Polizei festgestellt haben, schon gar keine illegalen Praktiken innerhalb der Polizei, damit da kein Missverständnis aufkommt. Es gab damals Protokollierung, es gab die entsprechende Begrenzung per Gesetz. Das Ganze, Sie wissen das, nach dem Beschluss des Ministers, dass wir selber vermehrt in die Entwicklung einsteigen sollen, wird professionalisiert. Im Hinblick auf eine sehr transparente Leistungsbeschreibung, im Hinblick auf externe Prüfung und Zertifizierung. Das heißt, wir wollen das System natürlich auch weiter der technischen Entwicklung anpassen. Und es ist auch nicht korrekt zu sagen, dass die Firma, die uns damals die entsprechende Überwachungssoftware geliefert hat, die Prüfung des Quellcodes verweigert. Nein, das ist so falsch. Es gibt unterschiedliche Auffassungen über die Rahmenbedingungen einer solchen Prüfung, die alles andere als einfach ist. Und ich kann es nicht richtig ermessen, aber Quellcode-Prüfung ist eine komplexe Geschichte. Aber es ist falsch zu sagen, die Firma würde sich dem verweigern, sondern es gibt unterschiedliche Auffassungen im Datenschutz und bei der Firma über die Rahmenbedingungen einer solchen Prüfung. Das vielleicht nur zur kleinen Klarstellung. Jenseits dieser Konstellation der Überwachung laufender kryptierter Telekommunikation stellt die Kryptierung bzw. die Verschlüsselung von Daten auf der Festplatte, auf den Rechner, natürlich die Sicherheitsbehörden zunehmend vor technische Probleme. In einem Ermittlungsverfahren des BKA gegen noch nicht identifizierte User eines pädophilen Internetboards existierten Hinweise darauf, dass der Administrator des Boards seine Datenträger mittels des Programms TrueCrypt verschlüsselt. Inwieweit dies tatsächlich zutraf, das wollten wir eigentlich dann feststellen im Laufe der Ermittlungen. Da der Verdächtige, wie gesagt, Administrator war und in dieser Funktion über Login-Daten weiterer User verfügte, das war die Annahme, könnten die verschlüsselten Inhalte nicht nur seine Strafbarkeit belegen, sondern auch zu einer Vielzahl weiterer Beschuldigter führen, unter anderem auch aktuellen Kindesmissbrauch stoppen. Dies gelang wegen der Verschlüsselung der Festplatte im Ergebnis nicht. Und bei weiteren Ermittlungsverfahren haben wir gleichartige Erfahrungen gemacht. Und deswegen ist auch die Online-Durchsuchung, meine Damen und Herren, für uns ein unverzichtbares Ermittlungsinstrument, um an verschlüsselte Daten zu kommen, um sie als Ermittlungsansätze zu benutzen. Allerdings, Sie wissen das, fehlt hier eine entsprechende Befugnisnorm in der StPO. In bestimmten Fallkonstellationen könnten im Ermittlungsverfahren durch die Online-Durchsuchung mittels Keylogging Passwörter und Zugangscode erlangt werden. Bei einer Beschlagnahme von verschlüsselten Datenträgern wird damit eine spätere Datenauswertung überhaupt erst möglich gemacht und damit auch gerichtsverwertbar. Im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung sind bezüglich der Eingriffsschwelle und der das Verfahren sichernden Formvorschriften besonders hohe Anforderungen zu stellen. Keine Frage, insbesondere bei schweren Delikten, Serienstraftaten, Strukturermittlungen im Bereich OK und Terrorismus sind aber diese verschlüsselten Daten aus polizeilicher Sicht unverzichtbare Anknüpfungspunkte für weiterführende Ermittlungen, weil die Täter gerade eben mit den Möglichkeiten des Internet sehr, sehr konspirativ vorgehen. Meine Damen und Herren, kurz auch zum Thema Mindestspeicherungsfristen. Im März, wir alle wissen das, 2010 hat das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Vorratsdatenspeicherung in der bisherigen Ausgestaltung für verfassungswidrig erklärt. Für den Bereich der Internetkriminalität hat das Gericht in dieser Entscheidung aber auch deutlich gemacht, dass man hinsichtlich der Eingriffstiefe unterscheiden müsse zwischen Auskunftsersuchen bezogen auf Verkehrsdaten und der quasi nur mittelbaren Nutzung von Verkehrsdaten im Sinne einer Anschlussinhaberfeststellung. Dies bedeutet, hat die Polizei eine IP-Adresse mit Zeitstempel und gegebenenfalls sogar den Inhalt der Kommunikation bereits vorliegen, so fehlt nur noch der letzte Schritt, nämlich die Zuordnung der oftmals dynamischen IP-Adresse mit ihrem Zeitstempel zu einem Anschlussinhaber. Dies kann der Netzbetreiber, zu dessen Kontingent die IP-Adresse gehört, ermöglichen. Voraussetzung ist jedoch wiederum, dass die IP-Adresse auch gespeichert ist. Der Grundrechtseingriff in diesem Fall ist wesentlich geringer als bei der unmittelbaren Erhebung eines Verkehrsdatums, das der Polizei noch nicht bekannt war, auch wenn das Bundesverfassungsgericht in einer weiteren Entscheidung aus dem Januar dieses Jahres bezüglich Bestandsdaten in dieser Konstellation einen Eingriff in Artikel 10 Grundgesetz bejaht hat. Aber das ist, glaube ich, eines der kleineren Probleme und der Gesetzgeber ist dabei, dieses zu lösen im Sinne einer klarstellenden und expliziten Regelung dieser qualifizierten Anschlussinhaberfeststellung. Meine Damen und Herren, die zwischen März 2010 und April 2011, also über ein knappes Jahr, in meiner Behörde intern geführte Statistik bezogen auf die Bedeutung der IP-Adressen, insbesondere in den Phänomenbereichen Kinderpornografie und Cybercrime, hat ganz deutlich gemacht, glaube ich, und belegbar nachgewiesen, die gravierenden Einschränkungen der Ermittlungsmöglichkeiten durch den Wegfall der Mindestspeicherungsfristen. Dabei ist auch immer wieder hervorzuheben, die IP-Adresse ist im Bereich Cybercrime oftmals der einzige Ermittlungsansatz. Auskunftsersuchen bezüglich IP-Adressen stellen gemäß unserer Auswertung rund 90% der Anfragen an die Netzbetreiber dar. Unbeauskunftet endet in den meisten Fällen die Ermittlung, bevor sie richtig begonnen hat. Auch dazu könnte ich Ihnen viele Fälle vortragen, wo wir versucht haben, entsprechende IP-Adressen mit dem Anschlussinhaber in Verbindung zu bringen, was in vielen Fällen gescheitert ist. Und deswegen auch da, die IP-Adresse ist bei der Strafverfolgung der Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen. Und auch hierzu noch ein Wort, weil das häufig in der Diskussion auch etwas durcheinander gerät. Die Aufklärungsquote, meine Damen und Herren, ist zum Nachweis der Effektivität der Mindestspeicherungsfristen die gänzlich falsche Kennzahl. Kriminologisch betrachtet ist die Aufklärungsquote zum Nachweis für oder gegen die Vorratsdaten schlichtweg untauglich. Nicht umsonst ist die Aufklärungsquote in den Deliktsfeldern besonders hoch, in denen auch das Dunkelfeld am größten ist, beispielsweise bei der BTM-Kriminalität. Die Messung der kriminalistischen Wirksamkeit von Vorratsdaten ist keine Frage von Quantitäten, sondern eine Frage von Qualitäten. Und wir haben ja auch öffentlich gemacht, auf unserer Website kann man das nachlesen, in welchen Deliktsbereichen wir faktisch ohne diese Ermittlungsmöglichkeit am Ende sind. Entsprechende Rechtstatsachen sind von uns, glaube ich, nachgewiesen. Genauso wie nachgewiesen ist, dass Quick Freeze keine Lösung ist, Daten, jemand hat mal salopp gesagt, die der Hund bereits gefressen hat, die kann man nicht mehr sichern. Wir ermitteln im Regelfall nicht in die Zukunft, sondern wir ermitteln retrograd in die Vergangenheit. Wenn keine Daten bei den Providern vorliegt, sind wir häufig am Ende. Und deswegen ist Quick Freeze allenfalls im Sinne der Prevention Order, also des zukünftigen Sicherungs im Falle von Rechtshilfe vielleicht ein Mittel, aber keines, was uns bei den alltäglichen Problemen in der Ermittlungsarbeit entsprechend weiterhilft. Ich will nur mit Blick auf die Uhr, damit ich im Zeitrahmen bleibe, kurz ansprechen das Thema Gleichstellung von Telemedien und Telekommunikationsdienstleistern. Auch da wäre einiges klarstellen zu regeln vor dem Hintergrund, dass das im Moment gesetzgeberisch noch unterschiedlich geregelt wird, was die Auskunftspflichten für die Strafverfolgungsbehörden anbelangt. Ich glaube, diese herkömmliche Unterscheidung zwischen Telekommunikationsdiensten und Telemediendiensten, die gerät langsam etwas in den Hintergrund, technisch aufgrund der Entwicklung und der neuen Tools, die wir heute nehmen können. Ich komme zum Ende. Ich darf abschließend nochmals die Verfassungsgerichtsentscheidung zur Vorratsdatenspeicherung an einer Stelle zitieren, wenn Sie mir das nachsehen. Durch die praktisch widerstandsfreie Kommunikation wird eine Bündelung von Wissen, Handlungsbereitschaft und krimineller Energie möglich, die die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung vor neuartige Aufgaben stellt. Hierfür benötigen wir, wie das Gericht formuliert, technikoffene Normen. Sie müssen der Schwere des Eingriffs entsprechende Absicherung enthalten, gar kein Zweifel. Andererseits, auch das ohne Zweifel, jedenfalls auf unserer Seite, für Justiz und Polizei weiter handhabbar bleiben. Beides hat der Gesetzgeber nach unserer Auffassung mit den Befugnisnormen im BKA-Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus gewährleistet. Gelungen ist damit nach unserer Überzeugung auch die sorgfältig vorzunehmende Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit angesichts der epochalen Chancen des Internets. Wer wollte das bestreiten? Aber eben auch wegen der kriminalitätsbezogenen Risiken im Netz. Wer wollte das bestreiten? Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Jürgen Stock, der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes zu Straftaten und Strafverfolgung im Internet auf dem Deutschen Juristentag am 19. September 2012 in München. Diesen Hörsaal können Sie natürlich wie immer auch nachhören auf unserer Homepage.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.